Und später hat er dann zugegeben, es ist ehrlicherweise wenig lustig, vielleicht mein melancholischstes Werk. Humoreske von Robert Schumann. Damit 8:30.
NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Der Roman aus dem Fabian Busch diese Woche liest, heißt Pi mal Daumen, geschrieben von Alina Bronski. Wir sind schon angekommen beim 10. von insgesamt 13 Teilen heute Morgen. Oskar lässt also die Frage nicht los, an welcher Stelle Professor Daniel Johansen in Monis Leben getreten ist. Er ist sich sicher, dass Johansen in Monis Stammbaum gehört. Den hat er ja ausgearbeitet, den Stammbaum, das haben wir in dieser Woche schon gehört. Aber Moni geht Oskars Bohren ziemlich auf den Geist, sie will ihm die Antwort nicht geben und zieht sich zurück. Also beschließt Oskar, Nachforschungen anzustellen. Er verschafft sich Zugang zum Archiv von Monis alter Schule, die auch Daniel Johansen besucht hat. Da fällt ihm die Abi-Zeitung aus Johansens Jahrgang in die Hände. Da hat er ihn auch schnell gefunden. Moni taucht da drin aber nicht auf. Also durchsucht Oskar das Jahrbuch und die Abi-Zeitung der beiden nachfolgenden Jahrgänge. Aber Fehlanzeige.
Moni und Daniel Johansen waren gleich alt. Es war ausgeschlossen, dass sie noch viel später die Schule beendet hatte. Ich ließ die Arme sinken. Ich war bereits in der Sackgasse. Vor einem Jahr noch wäre ich über solche intimen Einblicke in Daniel Johansens Werdegang aus dem Häuschen gewesen, doch inzwischen galt mein Forschungsinteresse einem anderen Gegenstand. Weil mir nichts Besseres einfiel, nahm ich den Deckel von einer Kiste mit den Schülerzeitungen, zog auf gut Glück eine Ausgabe heraus und versank in der überraschend spannenden Lektüre. Neben irrelevanten Artikeln über Klassenreisen nach Rom und London waren dort auch aufregende Beiträge enthalten. Arbeitsberichte aus der Newton und Euler AG, von den Mitgliedern der Schulgemeinschaft gewonnene Schachpartien und besonders spektakuläre Ergebnisse des sogenannten Beweislabors. Ich spürte einen Anflug von Neid. Hier stand kein Wort über Französisch, Kunst oder Sport. Entweder die Fächer existierten an dieser Schule nicht oder sie wurden so totgeschwiegen, wie sie es verdienten. Ich blätterte bis zu den letzten Seiten vor, wo Ranglisten und Fotos von Gewinnern von Mathe-Olympiaden abgedruckt waren. Ich las alle Namen durch. Keiner davon sagte mir etwas. Es war auch der falsche Jahrgang. Daniel Johansen hatte die Schule bereits verlassen. Ich zog weitere Hefte aus den Kisten, immer wieder bei den Reportagen verweilend, bevor ich die Namen der Preisträger abscannte. Die Ausgaben waren durcheinander. Ich begann, sie chronologisch zu ordnen. Ein halbes Jahrhundert Schülerzeitung, Erscheinungsturnus alle 2 Monate, sollten keine große Herausforderung sein. Jedes Mal warf ich dabei einen Blick auf die letzten Seiten, bis mein Herz mich mit einer Extrasystole in Panik versetzte. In der 14. Ausgabe, die ich in die Hand genommen hatte, stand Monis Name. 1. Platz, Johansen Kuczynski. Es war unmöglich. Ich beugte mich über das grobkörnige Schwarz-Weiß-Foto, das die Bestplatzierten der Stadtmeisterschaft Mathematik in einer Reihe zeigte. Die Unterschrift nannte keinen Namen, aber auf dem Bild waren nur Jungen zu erahnen. Ich legte die Zeitung beiseite, atmete kurz durch, bis der Herzrhythmus sich wieder normalisierte. Dann suchte ich weiter. Jetzt, da ich den Stapel der Ausgaben entlang der Zeitachse ausgerichtet hatte, häuften sich die Treffer. Johansen. Nochmal Johansen, mit Kuczynski, auch mal Kuczynski allein. Aber es war nicht Moni Kuczynski. Der Vorname der Kuczynski-Person, die mit Johansen immer wieder ein Gewinnerpaar gebildet hatte, war beim 3. Fundstück mit J. abgekürzt worden, bis mir endlich eine weitere Ausgabe enthüllte, dass der Buchstabe für Jan stand. Ich hatte nicht gemerkt, wie viel Zeit vergangen war. Ich ermüdete rasch, wenn ich mit Menschen arbeiten musste. Wenn ich mit Texten oder Zahlen allein war, spürte ich keine Erschöpfung und konnte endlos weitermachen. Draußen war es bereits dunkel und ich stürmte aus der Bibliothek in der Hoffnung, dass Frau Finke noch da war. Die Bewegungsmelder kamen nicht hinterher, sodass das Flurlicht erst in meinem Rücken anging. Die Tür des Sekretariats war bereits abgeschlossen. Im Eingangsbereich stand ein bulliger, glatzköpfiger Mann und unterhielt sich mit der Putzfrau darüber, was die Schüler für Schweine waren. »Was machst du noch hier?« Sein Habitus entlarvte ihn sofort als Hausmeister, sodass Vorstellungsrunden nicht nötig waren. Ich murmelte etwas über Bibliothek und Recherche, aber sein Gebrüll machte es schwer, zu ihm durchzudringen.
»Wieder bei den Robotern eingepennt? Hast du gar kein Zuhause?«
»Bei welchen Robotern?« fragte ich interessiert.
»Willst du mich verarschen?«
»Nein«, sagte ich schnell.
»Zisch ab, bevor deine Eltern wieder eine Vermisstenanzeige bei der Polizei aufgeben. Die Kollegen haben Besseres zu tun.«
Ich eilte zur Eingangstür.
»Nichts als Fachidioten in der 10B. Ich kriege einen Herzinfarkt.«
Draußen stellte ich fest, dass ich meine Bauchtasche mit den ganzen Wertsachen in der Bibliothek liegen gelassen hatte. Die Schultür ließ sich von außen nicht mehr öffnen. Ich traute mich nicht zu klopfen und lief 2 Stunden zu Fuß nach Hause, weil ich durch diese unglückliche Fügung weder meine Monatskarte noch Geld noch Ausweise dabei hatte. Die Kontrolleure, die mich beim Schwarzfahren erwischen würden, hätten nicht einmal meine Personalien aufnehmen können. Ich hatte jedenfalls gedacht, dass ich unterwegs nach Hause war, aber mein Orientierungssinn ließ mich im Stich, sodass ich plötzlich vor Monis Haus stand. Ich wusste nicht, wie es passiert war. Eventuell hatte ich zwischendurch die euklidische Geometrie verlassen und war nicht darauf vorbereitet gewesen, dass sich 2 parallele Geraden durchaus auch einmal schneiden konnten. Auf meiner Spielplatzbank vor Monis Haus saß jemand, und es war vermutlich nicht ich. Dennoch konnte ich mir nicht sicher sein. Ich kam näher und begriff sofort, dass ich in dieser Nacht nicht die erhoffte Ruhe finden würde. Auf der Bank saß Moni, und Tränen rangen ihr über die Wangen und tropften auf ihre Hausschuhe. Aus der geballten Faust guckte der Zipfel eines Taschentuchs hervor. Die nächtliche Stille wurde von gelegentlichen Schluchzern unterbrochen. Ich wühlte in meinen Hosentaschen, fand einen Traubenzucker und hielt ihn Moni hin. Sie sah auf. Ich zuckte zusammen. Wir schrien gleichzeitig. Der Traubenzucker fiel in den tränenbesprenkelten Dreck.
»Was machst du hier?« fragte Moni, als unsere Schreckensrufe verstummt waren.
»Bist du immer noch kaputt?« fragte ich.
»Kann man wohl sagen«, sie schniefte. »Pitt sieht aus.«
»Gott sei Dank«, sagte ich. »Wie hast du das geschafft?« Moni drückte das Taschentuch an ihr Gesicht und schüttelte den Kopf. Es war falsch gewesen, mich auf ihre Selbstheilungskräfte zu verlassen. Ohne mich ging es ihr offensichtlich noch schlechter als mit mir. »Bist du jetzt traurig?« fragte ich. Sie nahm das Taschentuch weg und schaute mich mit einem Blick an, der mir Gänsehaut machte. »Okay, sag es mir nicht«, murmelte ich. »Die Sache ist, ich habe ein Problem. Ich habe mich irgendwie verlaufen. Können wir zu dir hochgehen?«
»Hast du nicht zugehört?«
»Das geht nicht. Wir hatten gerade einen schlimmen Streit. Pitt packt seine Koffer.«
»Er hat aber auch echt viel Zeug«, sagte ich. »Und es ist spät und die Abende sind immer noch kühl.«
»Vergiss es, ich gehe da jetzt nicht hoch, Kleiner. Ich kann das nicht.« Ich seufzte. »Wo gibt es hier einen Taxistand?« Ich stellte keine Fragen. Ich hatte Angst, noch mehr Tränen zu riskieren. Ich konnte nicht absehen, wie Moni reagieren würde, wenn ich sie fragte, ob Pitt jetzt zu einer seiner Mausis weiterzog oder ob sie einen Jan Kosinski kannte oder was ich tun musste, damit sie mir verzieh, auch wenn ich immer noch nicht verstand, was genau. Ich hatte in der Zwischenzeit die Frage, wie entschuldigt man sich bei einer Frau, in unterschiedlichen Variationen gegoogelt und unter anderem 333 rote Rosen, einen Traumurlaub in der Karibik und ein selbstverfasstes Gedicht empfohlen bekommen. In meiner Verzweiflung hatte ich sogar Tom angerufen, einen unserer wenigen gemeinsamen Bekannten. Ich hatte ihn schon eine Weile nicht mehr gesehen. Er klang beschäftigt und hatte Schwierigkeiten, mein Anliegen zu kapieren. Am Ende empfahl er im Zweifelsfall einfach so wenig wie möglich zu sagen. Moni ist sowieso nicht nachtragend. Sie war der einzige Lichtblick in diesen höllischen Wochen. Sag ihr liebe Grüße von mir und nochmal danke für alles. Ich dachte, ich soll lieber nichts sagen, begann ich, aber Tom hatte bereits aufgelegt. Während der Taxifahrt schwieg ich also vorsichtshalber und auch Moni war ganz gegen ihre Gewohnheit still. Da ich kein Geld dabei hatte, musste ich sie allerdings am Ende darum bitten, die Fahrt zu bezahlen. Dann öffnete ich ihr die Autotür, weil sie von allein keine Anstalten machte, auszusteigen.
»Wo sind wir?« fragte Moni, nachdem sie endlich auf den Bürgersteig getreten war.
Ich seufzte schon wieder.
»Für eine Mathematikerin bist du schwer von Begriff.
Ich wohne hier.
Ich habe ein Gästezimmer. Du musst nicht mit mir reden, wenn du dich immer noch über mich ärgerst.«
Der Bewegungsmelder ließ den Garten erleuchten, als wir zusammen zur Eingangstür gingen. Frau Horns Vorhang fuhr zur Seite.
»Ich habe Damenbesuch mit Übernachtung«, sagte ich laut zu Frau Horns verzerrtem Gesicht im Fenster. »Moni, kommst du endlich?«
Moni stand im Garten und schaute zum Himmel hoch.
»Was ist jetzt?« fragte ich ungeduldig.
Es ist spät. Soll ich vor dir auf die Knie gehen? Was? Sie zuckte zusammen und sah mich an. Wie hast du mich gerade genannt? Bei deinem Vornamen? Moni? Vorher. Eine Dame? Entschuldigung. Noch vorher. Ich spulte weiter zurück. Eine Mathematikerin? Warum heulst du schon wieder? Ich wusste, dass es falsch war, sie in diesem Zustand überhaupt anzusprechen. Sie war unberechenbar emotional. Statt einer klaren Antwort fiel sie mir um den Hals.
Du hast einen ganz schönen Schlamassel hinterlassen, sagte die Schulsekretärin Frau Finke. Sie war schon vor 7 Uhr morgens da gewesen und ziemlich erschrocken, als sie mich vor der Eingangstür sitzend entdeckt hatte. Ich hatte, einem irrationalen Impuls folgend, einen Strauß Tulpen mitgebracht, den ich in einer Unterführung erworben hatte. Dieser Kauf beeinflusste die Gesprächsdynamik überraschend positiv, als handelte es sich nicht um ein Bündel totgeweihter Pflanzen, die in kürzester Zeit nichts als stinkendes Wasser und Pollen auf der Fensterbank hinterlassen würden. Ich wartete auf dem Besucherstuhl, bis eine Vase gefunden und der Kaffee aufgesetzt worden war. Dann griff Frau Finke in die Schublade. »Hier!« Sie schob mir meine Bauchtasche zu. Ich schnallte sie mir um und rührte mich nicht vom Fleck. »Was denn jetzt noch?« fragte sie. »Wie alt sind Sie eigentlich?« fragte ich. Sie lächelte. »Willst du schätzen?« »Lieber nicht«, sagte ich. »Die Leute sind dann sofort beleidigt.« 64. »Eine schöne Quadratzahl«, sagte ich. »Kennen Sie jemanden, der Daniel Johansen als Schüler erlebt haben könnte?«
»Wen willst du haben?«
»Einen früheren Lehrer, Mitschüler, egal.«
»Nimmst du auch mich?«
»Oh«, sagte ich. »Sie kannten ihn?« »Er saß ab und zu auf diesem Stuhl hier.« Ich stand auf, betrachtete die zerkratzte Sitzfläche und setzte mich wieder hin. »Ist vielleicht doch nicht derselbe Stuhl«, sagte Frau Finke. »Ich habe hier ganz jung angefangen, habe länger gehalten als manche Möbel, werde aber nächstes Jahr auch ausgetauscht.« Ich konnte nicht aufhören zu lächeln, weil ich mein Glück kaum fassen konnte. »Was willst du wissen?« Ich öffnete den Mund und stellte fest, dass ich nichts über Daniel Johansen wissen wollte. Ich wusste schon zu viel. »Es geht um Kuczynski«, sagte ich.
»Kuczynski? Wer?«
fragte Frau Finke. »Jan oder Monika?« »Sie kannten Moni?«
»Jeder kannte sie«, sagte Frau Finke.
»Das arme Mädchen, dumm wie Brot.« Ich saß in meinem Gästezimmer auf einem Stuhl und schaute auf Moni hinunter. Sie schlief, als würde sie an einer Schlafmeisterschaft teilnehmen. Ihre weiß-gelben, leicht gewellten Haare bildeten einen Kranz um den Kopf. Die Wimpern zitterten im Schlaf. Sie schien zu träumen. Ich hatte an diesem Morgen schon so viel geschafft und sie schlief immer noch, als wäre sie zuvor eine Woche wach gewesen. Ich lehnte mich zurück und schloss ebenfalls die Augen, rutschte auf der Zeitachse einige Stunden zurück. Ich hatte die Bibliothek an diesem frühen Morgen noch einmal betreten dürfen. Manchmal hatte ich eben einen berauschenden Einfluss auf ältere Damen. Diesmal hatte ich die richtige Abi-Zeitung sofort in der Hand. Es war der Jahrgang 3 Jahre nach Johansen. Auf dem unter Monis Namen abgedruckten Foto war ein Mädchen mit hellen Augen zu sehen. Die damals noch schwarzen Haare waren zu Zöpfen geflochten. Obwohl sie sehr ernst reinschaute, fiel gar nicht auf, dass sie deutlich älter als die anderen Schüler dieses Jahrgangs sein musste. Monika war immer an Jans Seite, hatte Frau Finke erzählt. Sonst hätte er auch gar nicht auf der Schule bleiben können. Sie begleitete ihn zu all seinen Wettbewerben. Der Vater hat die ganze Zeit gearbeitet und damals wussten wir auch nichts von sogenannten besonderen Bedürfnissen. Entweder es passte irgendwie oder die Verrückten mussten gehen. Bitte zitiere mich nicht, ja? Aber niemand wollte, dass Jan abging, weil er einer der genialsten Schüler war, die jemals die Schule besucht hatten. Wenn die Lehrer nicht gerade seinetwegen verzweifelt waren, waren sie hingerissen. Einer hatte einmal gesagt, die Stunden mit Jan glichen einem religiösen Erlebnis. So ein tragisches Schicksal. Jan war einer der genialsten? Hatte ich erstaunt nachgefragt. Aber was ist mit Johansen? Frau Finke hatte gelacht. Johansen war nicht genial. Er war schlau. Monis Fragebogen, den ich endlich in der richtigen Abi-Zeitung gefunden hatte, war als Foto in meinem Handy abgespeichert. Was ist dein größter Wunsch? Dass es meinem Bruder besser geht. Was machst du in 10, 20, 30 Jahren? Ich studiere Mathematik. Und die Kommentare darunter? Armes Kind. Geborene Babysitterin. Mach was aus deinem Leben, Mädchen. Kämpf dich frei und mach eine Ausbildung in einem Büro oder sowas.
wird vom Fleck weg geheiratet bei so viel Familiensinn. Osteuropa-Mafia. Ich hatte die Abi-Zeitung zugeschlagen. Ich hätte gern ein Foto von Jan gesehen, aber unter seinem Namen war nur ein leeres Rechteck gewesen. Wahrscheinlich hatte er, ähnlich wie ich, keine Lust gehabt, sich für die Abi-Zeitung fotografieren zu lassen. Monis Aufschrei erschreckte mich so, dass ich fast vom Stuhl fiel. Ich war wieder in meiner Villa und die Sonne schien durchs Fenster. »Kleiner, du kannst dich nicht einfach an mich heranschleichen, wenn ich schlafe.« »Die Schlafenszeit ist längst vorbei«, sagte ich. Moni blinzelte. »Ich habe dir Frühstück gemacht.« Ich sprang vom Stuhl und brachte ein Tablett mit einem Thermobecher Tee, zwei Stück Zwieback, einem Klecks Marmelade und einer Vitamintablette. »Kleiner«, flüsterte Moni, »bin ich im Himmel?« »Gewöhn dir einen richtigen Rhythmus an. In 2 Tagen geht das Sommersemester los.« Das Sommersemester fühlte sich leichter an. Auch bei ständig geöffneten Fenstern fror ich nicht mehr so schnell. Ich trug bald 2/3, später sogar nur noch die Hälfte meiner üblichen Schichten. »Da soll noch mal jemand sagen, dass ich nicht empathisch bin«, sagte ich zu Justin, der vorbeigekommen war, um zu fragen, warum ich Großmütter anderer Leute klaute. Ich begann mich zu verteidigen und darauf hinzuweisen, dass Monis Anwesenheit in meiner Villa absolut freiwillig war, hörte aber abrupt auf, weil Justin nicht gleichzeitig lachen und zuhören konnte. »Entspann dich, Einstein«, sagte er. »Ich glaube, sie ist bei dir gut aufgehoben.« »Dann bist du gar nicht mehr sauer auf mich?« Justin schaute mich an. »Extrem sauer.« »Das will ich ändern«, sagte ich. »Dann mach mal«, sagte Justin. In den Mathevorlesungen saßen jetzt viel weniger Zuhörer und auch diese waren wie verwandelt. Der Glanz der anfänglichen Begeisterung war aus ihren Augen verschwunden. Sie wirkten um Jahre gealtert. Ein Kontrollblick in den Spiegel ergab, dass dieser Effekt sich bei mir nicht beobachten ließ. Ich sah gut aus, wie immer. Ich saß in der 2. Reihe, Moni neben mir, leise und schüchtern, als könnte sie es selbst nicht fassen. Vereinzelte Teilnehmer grüßten sie übertrieben laut und gratulierten ihr zur Klausur. Moni sah mich an. »Was war eigentlich mit meiner Klausur?« »Schnee von gestern«, sagte ich. Wir hatten gerade wichtigere Themen. Monis Verhalten erinnerte mich an das meiner Mutter, wenn eines ihrer Pferde eingeschläfert werden musste. Doch während meine Mutter sich in Krisenzeiten auf Medikation und ein funktionierendes Umfeld verlassen konnte, hatte Moni niemanden außer mir, der auf sie aufpasste. Mir war klar, dass die Umstellung Zeit brauchte. Selbst Haustiere benötigten Eingewöhnungszeit. Moni war der gewohnten Umgebung entrissen worden, dem chaotischen Umfeld, Pitts omnipräsentem Körperhaar-Exhibitionismus, der verwahrlosten Elendsarchitektur, der Schlager-Hitparade als Geräuschkulisse. Ich rechnete jede Nacht damit, von einer desorientierten, weinenden Moni geweckt zu werden, hielt zu diesem Zweck eine Box mit Taschentüchern bereit, eine Videoplaylist mit den süßesten Welpen, mehrere Links zu Websites mit Witzen und sogar die ernährungsphysiologisch umstrittene Geheimwaffe in Form von Trüffeln mit Alkoholfüllung. »Kleiner, das ist furchtbar nett von dir.« Moni wehrte sich gegen die Domestizierung, indem sie immer wieder Ausbruchsabsichten demonstrierte. »Aber ich kann nicht einfach bei dir wohnen bleiben. Deine Eltern werden sich zu Recht sehr wundern.« »Meine Eltern wundern sich über gar nichts mehr«, entgegnete ich. »Sie werden froh sein, Frau Horn loszuwerden, wenn du an ihrer Stelle einziehst.« »Ich könnte mir diese Gegend nie im Leben leisten.« »Das kommt darauf an«, erwiderte ich. Ich hatte meine Ideen dazu, wie man manche komplizierten zwischenmenschlichen Situationen löste. Ich war 12, als ich herausgefunden hatte, dass einige Personen, die ich für meine besten Freunde hielt, in Wirklichkeit von meinen Eltern bezahlt wurden. Damian zum Beispiel, der sich regelmäßig zu mir auf meinen Spielteppich gekniet hatte. Ich hatte bis dahin nie in Frage gestellt, warum ein Oberstufenschüler sich in seiner Freizeit mit mir beschäftigte. Ich wollte nichts überstürzen. Moni blieb ein paar Tage und dann noch ein paar, weil ich sie darum gebeten hatte und weil sie nicht Nein sagen konnte. Dabei war es für mich alles andere als einfach. Es kam schon mal vor, dass sie Pizza machte und erst überzeugt werden musste, den Käse wieder herunterzukratzen, die Pilze und Sardellen zu entfernen und die Tomatensoße gleichmäßiger zu verstreichen. Dann saßen wir nebeneinander auf der Couch und schauten Videos darüber, wie Menschen Hunde geschenkt bekamen. Und es erzielte den Effekt, den ich keineswegs beabsichtigt hatte. Statt sich empathisch mit den Beschenkten zu freuen, flossen auch bei Moni Sturzbäche von Tränen. Zum Glück hatte ich weitere Trosttools parat. Ich legte Moni Bücher und Aufgabenblätter hin und ließ sie damit allein, um meiner eigenen Arbeit nachzugehen. Wenn ich zurückkam und Moni immer noch an derselben Stelle saß, den Bleistift heruntergekaut, einen Stapel Papier bekritzelt, dann wusste ich, dass sie auf dem Weg der Besserung war. Sie konnte nicht gleichzeitig der Schönheit der Beweise nachspüren und an Pitt denken. Nach und nach schlichen sich weitere Gegenstände in meinen Lebensraum. Rätselhafte Kochutensilien in die Küche, Tuben und Döschen ins Badezimmer. Mir graute es davor, dass Moni auch ihre Garderobe transferieren könnte. Doch die gefürchtete Fülle an Leopardenmustern und Pink blieb aus, als hätte sich Moni wie eine Schlange gehäutet. Sie sah nicht mehr aus wie eine Frau, die Minderjährigen alkoholische Getränke und Zigaretten verkaufte. Sie sah aus wie jemand, bei dem man einen Pass beantragen konnte. Ich musste den Tatsachen ins Auge sehen. Ich befand mich in einer studentischen Wohngemeinschaft, einer Lebensform, die ich bislang eher urbanen Legenden als der alltäglichen Realität zugeschrieben hatte. Auf dem Küchenschrank klebten Zeichnungen von Quentin und leider auch die von Keanu. Im Wohnzimmerregal standen Monis Bücher, die sie mit Justin zusammen aus der Wohnung geholt hatte. Es waren die Bände, die ich ihr geschenkt hatte, neben den zerfledderten Ausgaben, die sie gebraucht gekauft hatte. Dazwischen befand sich ein noch älteres antiquarisches Buch, Regular Polytopes von Coxeter, das nicht zu den anderen passte. Ich blätterte es durch. »Es ist von Jan«, sagte Moni, als sie es in meinen Händen sah. Ich merkte, wie ich zu zittern begann. Ich wusste nicht, was ich jetzt tun sollte. Ich hatte Angst, dass eine Zuckung in meinem Gesicht mich verraten und Moni wieder sauer werden würde. Nicht so, wie sie wegen meiner angeblichen Marotten mehrmals täglich sauer wurde, sondern auf eine Art, die wieder alles zerstören könnte, was ich mühsam aufgebaut hatte. Ich stellte das Buch vorsichtig zurück ins Regal und sah Moni an. Ich spürte, wie ein Muskel in der Nähe meines Kiefergelenks zu zucken begann. Mein Mund verließen undefinierbare Töne. »Jan ist mein Bruder«, sagte Moni. Ich versuchte, mich zu räuspern, um eine Frage zu stellen, die passend wirken würde. Zum Beispiel, welche Marmeladensorte Jan bevorzugte. »Jan ist tot«, sagte Moni, und ich verschluckte mich an meinen Überlegungen. »Oder auch nicht«, ergänzte sie. »Er gilt seit vielen Jahren als vermisst.« Ich fand meine Stimme wieder. »Könnte er nicht einfach weggegangen sein?« Moni zuckte mit den Schultern. »Er hat als Kind gesagt, er würde am liebsten Schafe hüten. Natürlich ist das eine schönere Vorstellung als... Was ist mit dir los? Zu viel Information?« »Nein.« Ich merkte, dass ich den Raum dringend verlassen musste, bevor die Wände auf mich zurasten und mich erdrückten. »Zu wenig.« Moni und ich saßen gerade am Küchentisch über einer Partie Seven Wonders, als es draußen hupte und ich einen missmutigen Gedanken an verzogene Autofahrer verschwendete. Dann erkannte ich den Ton. »Oh nein«, sagte ich. »War doch kein so schlechter Zug«, sagte Moni. »Ich kriege Besuch.« »Ernsthaft? Muss ich mich jetzt im Schrank verstecken?« Moni sprang auf, griff nach einem Lappen und begann in einer absurden Übersprungshandlung die sowieso glänzenden Oberflächen abzustauben. »Setz dich wieder hin, es sind nur meine Eltern.« Dabei brauchte ich dringend Ruhe, um über den nächsten Zug nachzudenken. »Warum singen sie jetzt?« Moni lauschte angestrengt. »Sag bloß!« Ich musste gar nichts mehr sagen. Die Tür wurde aufgerissen. Mein Vater trug eine Torte herein, meine Mutter einen mit Helium gefüllten Luftballon. Moni sah mich ratlos an. »Warum hast du nichts gesagt?« »Weil ich es vergessen hatte.« Ich musste schreien, um den Gesang zu übertönen. »Macht er jedes Jahr?« Meine Mutter lächelte Moni an. »Wie schön, sie wiederzusehen.« »Aber du vergisst doch nie etwas«, sagte Moni fassungslos. »Außer Geburtstage«, sagte ich. »Und zwar alle, also mach dir keine Hoffnung.« »Dürfen wir dich umarmen?« fragte mein Vater. »Muss ich ausgerechnet an meinem Geburtstag leiden?« »Klar«, sagte Moni. Sie fragte gar nicht erst. Sie schloss mich in ihre Arme. Fest, aber so kurz, dass ich nicht genug Zeit hatte, um mich über Luftnot zu beklagen. »Hoch sollst du leben, Kleiner. Das Geschenk wird nachgereicht.« Ich befürchtete, dass meine Eltern ihrem schlechten Beispiel folgen würden, aber sie blieben auf Abstand und sahen zu, wie Moni trotz meines Protests unsere Spielkarten beiseite wischte und mich am Ärmel festhielt, als ich in mein Zimmer gehen wollte. »Deck den Tisch, Kleiner.« »Aber es ist doch mein Geburtstag«, protestierte ich. »Geburtstage sind immer schwer«, sagte meine Mutter zu Moni und überreichte mir einen riesigen Lego-Karton. »Ich hatte auch dieses Jahr keine bessere Idee.« Ich nahm die Kiste und legte sie auf den Tisch neben den Kuchen. Die Worte meiner Mutter hatten von innen an mir gekratzt. Ich wollte nicht, dass sie mit ihrer Warnung, dass Geburtstage schwer seien, recht hatte. Ich mochte es nicht mehr, dass sie davon ausging, mein Verhalten voraussagen zu können. Dabei hatte ich bislang genau diese Kompetenz an ihr geschätzt. Vielleicht war es der erste Geburtstag, an dem ich merkte, dass ich älter wurde. »Geburtstage sind nicht schlimmer als andere Tage«, sagte ich. »Und Moni wohnt jetzt hier.« »Ich weiß.« Meine Mutter nahm eine Kaffeetasse von Moni entgegen. »Frau Horn hat Bescheid gesagt.« Wie unangenehm, dass sie es auf diesem Weg erfahren mussten. Moni wurde rot wie eine Tomate. »Es ist natürlich keine Dauerlösung. Ich werde noch heute abreisen.« »Du wohnst doch hier«, sagte ich. »Oskar, du weißt, dass andere Menschen manchmal eigene Wünsche haben?« Wieder versetzten mir die Worte meiner Mutter einen Stich. »Ich halte sie doch nicht als Geisel«, sagte ich. Monis Stimme klang mit einem Mal, als wäre sie erkältet. »Oskar war in einer schweren Zeit für mich da. Ich weiß nicht, wie ich mich jemals revanchieren soll.« »Indem du hier bleibst«, sagte ich. »Streiten Sie bitte nicht mit ihm, bevor er noch schlechte Laune kriegt.« Das war mein Vater vom anderen Ende des Tisches. Moni und meine Mutter sahen ihn an. Mein Vater räusperte sich. »Wollen wir was spielen?« Ich dachte nach. Es war immer zäh, mit meinen Eltern Brettspiele zu spielen. Mein Vater behauptete jedes Mal, dass er die Regeln nicht verstand. Meine Mutter las immer wieder in der Anleitung und machte die dümmsten Züge. »Danke, nein.« Ich zog mich mit dem Karton in eine Ecke zurück, setzte die Kopfhörer auf und begann, meinen neuen Bausatz zu sortieren. Es war, im Grunde, das traditionelle Geburtstagsprogramm wie in all den Jahren davor. Ab und zu erhaschte ich aus dem Augenwinkel, wie meine Mutter und Moni sich ansahen und wie ihre Münder sich bewegten. Ein Rätsel, was sie so lange zu bereden hatten. Mir fiel auf, dass ich Monis Fliederduft schon eine Weile nicht mehr gerochen hatte. Ich fragte mich, ob sie vielleicht ohne Absprache das Parfum gewechselt hatte. Dann wurde mir klar, der Duft war ein so fester Bestandteil meiner Welt geworden, dass ich ihn nicht mehr wahrnahm. Wenige Tage später zog Frau Horn, ohne sich zu verabschieden, aus der Einliegerwohnung im Erdgeschoss aus. »Jetzt hast du keine Wahl mehr«, sagte ich zu Moni. »Ich wäre sonst ganz auf mich allein gestellt, und du weißt, wie so etwas ausgehen kann.« Moni fragte mich, ob mir bewusst sei, dass sie Familie habe. Ich nickte bedauernd. »Ich könnte manchmal Besuch bekommen, wenn das hier eine feste Sache werden sollte«, sagte Moni. »Für wen hältst du mich?«, fragte ich zurück. »Das ist eine studentische Lernwohneinheit und kein Gefängnis. Selbstverständlich darfst du außerhalb der Ruhezeiten Besuch haben, nachdem du dein Lernpensum erledigt hast. Da du ein Familienmensch bist, wäre das zugleich eine zusätzliche Motivation für dich, in deinem Studium nicht weiter zu trödeln. Für die volle Punktzahl in den Übungsblättern würde ich mir sogar einen zusätzlichen Bonus überlegen. Vorschläge?« Moni senkte den Kopf. Vielleicht wurde sie jetzt doch von Gefühlen überwältigt. Als sie mich ansah, hatte sie sich wieder im Griff. »Ich werde mir nicht von dir vorschreiben lassen, wann und von wie vielen Menschen ich besucht werde«, sagte sie, »und auch nicht von wem genau.« »Kommt Daniel Johansen eigentlich auch vorbei?«, fragte ich. Moni riss die Augen auf. »Wie kommst du auf so etwas?« »Dann herzlich willkommen in der Probezeit«, sagte ich. »An kleine Kinder habe ich mich ja bereits erzwungenermaßen gewöhnt. Ich möchte nicht als unflexibel hingestellt werden. Neben deinem Teller liegen übrigens zwei Krümel.« Moni bekam viel weniger Besuch, als ich befürchtet hatte. Püppi und Ronny machten sich rar. Sie tauchten gelegentlich auf, um ein Kind abzuholen oder abzugeben, standen dann am gusseisernen Tor und sahen sich um, als wären sie plötzlich auf einen fremden Planeten gebeamt worden. Angebotene Sitzgelegenheiten lehnten sie ab. Wenn ich sie ansprach, zuckten sie zusammen und sagten zu allem »Ja«. Weil diese Konversation keiner der involvierten Seiten Freude machten, ließ ich sie bald sein. Justin kam häufiger, manchmal direkt nach der Schule, um seine beiden Brüder abzuholen, die bis dahin in der Vorlesung zwischen Moni und mir gesessen hatten. Die IKEA-Tüte mit Ersatzklamotten und Sandspielzeug wanderte an seine Schulter. Manchmal gingen wir alle zusammen in die Mensa, manchmal auch zu uns, wo ich Justins Hausaufgaben erledigte. Auch wenn er lächelte, spürte ich seine Wut wie eine unsichtbare Flamme, an der ich mich zu verbrennen drohte. »Soll ich dir die Lösungen erklären?«, fragte ich, wenn ich fertig war. »Nein.« Justin tat so, als wären seine Hausaufgaben mein Problem, was durchaus der Wahrheit entsprach, denn er selbst interessierte sich kein bisschen dafür. »Warum nicht?«, insistierte ich, durch diesen Umstand notorisch gereizt. »Bin zu doof dazu«, er lachte mir ins Gesicht. Ich lachte mit, in der Hoffnung, dass es ihn weniger wütend machte.
Alle Folgen Pi mal Daumen, gelesen von Fabian Busch, natürlich in unserer NDR Kultur App. Die nächste Folge gibt's dann Montag und das ganze Buch ist erschienen bei Kiepenheuer und Witsch und das Hörbuch von Pi mal Daumen von Alina Bronski im Audioverlag.
NDR Kultur Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Claudia Drews. Die SPD wird mit Kanzler Scholz als Kanzlerkandidat in die Neuwahl ziehen. Er soll am Montag nominiert werden. Zuvor hatte Verteidigungsminister Pistorius erklärt, dass er nicht zur Verfügung stehe. Die Reaktionen fallen gemischt aus. Aus Berlin, Philipp Eckstein.
SPD-Chefin Esken ruft ihre Partei in der Rheinischen Post zu Geschlossenheit auf. Sie nannte Pistorius' Entscheidung, sich hinter Scholz zu stellen, souverän und ein großes Zeichen der Solidarität. SPD-Generalsekretär Mirsch sagte den Funke-Zeitungen, jetzt sei der Zeitpunkt, zusammenzustehen. Mit Olaf Scholz habe die SPD den richtigen Kanzlerkandidaten. Doch auch innerhalb der SPD gibt es weiterhin kritische Stimmen. So sagte der Bundestagsabgeordnete Joe Weingarten dem Spiegel zu Pistorius' Rückzug. Er bedauere diese Entwicklung. Kommentare kommen auch aus der Opposition. Der stellvertretende Vorsitzende der CDU-CSU-Fraktion Mittelberg